Das Abendessen neigte sich dem Ende zu. Die Speisen waren gut gewesen, der Wein exzellent. Wie sich herausstellte, war Rogers ein fähiger Kellner. Die Gäste hatten nun bessere Laune und sogar begonnen, sich unbefangen und offen zu unterhalten. Der vom hervorragenden Portwein milde gestimmte Richter Wargrave unterhielt durch seinen sarkastischen Humor, Dr. Armstrong und Tony Marston lauschten ihm aufmerksam. Miss Brent plauderte mit General MacArthur. Wie sich herausstellte, hatten sie ein paar gemeinsame Bekannte. Vera Claythorne stellte Mr. Davis kluge Fragen zu Südafrika und er beantwortete sie alle sehr eloquent. Lombard saß daneben und hörte zu. Immer wieder hob er den Kopf und verengte die Augen und gelegentlich ließ er den Blick durch die Runde schweifen und musterte die anderen kritisch. Plötzlich sagte Anthony Marston, »Die Dinger sind putzig, oder?« In der Mitte der Tafel standen kleine Porzellanfiguren auf einer runden Glasplatte.
»Soldaten«, fuhr er fort, »wahrscheinlich, weil die Insel Soldier Island heißt.«
Vera lehnte sich vor.
»Ich frage mich, wie viele es sind. 10?«
»Ja, genau, 10.«
»Wie lustig. Dann sind es wohl die 10 kleinen Kriegerlein aus dem Abzählreim«, rief Vera. »Er hängt eingerahmt über dem Kamin in meinem Zimmer.«
Lombard sagte, »in meinem auch.«
»Und meinem.«
»Bei mir auch.«
Alle nickten. »Eine amüsante Idee, nicht wahr?«, fragte Vera.
»Absolut kindisch«, grunzte Richter Wargrave und schenkte sich Portwein nach.
Emily Brent sah Vera Claythorne an und Vera Claythorne sah Emily Brent an. Die beiden Frauen erhoben sich. Die Terrassentüren des Salons waren weit geöffnet. Von draußen drang das Rauschen der Wellen herein, die sich an den Felsen brachen.
»Wie angenehm«, sagte Emily Brent.
»Ich hasse das Geräusch«, entgegnete Vera spitz. Miss Brent sah sie erstaunt an. Vera wurde rot. Ein wenig gelassener fügte sie hinzu, »Ich glaube, bei Sturm ist es hier nicht gerade angenehm.« Da konnte Emily Brent ihr nur beipflichten. »Im Winter wird das Haus wahrscheinlich nicht genutzt«, sagte sie. »Man müsste erst einmal Personal finden, das freiwillig hierbleiben würde.«
»Wahrscheinlich war es auch so schon schwierig genug«, murmelte Vera.
»Aber Mrs. Oliver hatte großes Glück mit den beiden. Die Frau ist eine gute Köchin.« Vera dachte, wie lustig, dass ältere Menschen sich keinen Namen merken können. Dann sagte sie, »Ja, Mrs. Owen hatte in der Tat großes Glück.« Emily Brent holte ihr Strickzeug aus der Tasche und nahm Maschen auf. Plötzlich hielt sie inne und fragte leicht pikiert,
»Owen?
Haben Sie Owen gesagt?«
»Ja.«
»Ich habe in meinem ganzen Leben keine Mrs. Owen getroffen.« Vera sah sie ratlos an. Aber sie kam nicht dazu, den Satz zu beenden. Die Tür wurde geöffnet und die Männer betraten den Salon, gefolgt von Rogers mit einem Kaffeetablett. Der Richter setzte sich neben Emily Brent, Armstrong wählte den Platz neben Vera. Tony Marston schlenderte an die geöffneten Terrassentüren. Blore beugte sich in naivem Staunen über eine kleine Bronzefigur. Vielleicht fragte er sich, ob diese absurden Winkel tatsächlich den weiblichen Körper darstellen sollten. General MacArthur stellte sich mit dem Rücken zum Kamin und zupfte an seinem weißen Schnurrbart.
»Ein verdammt gutes Abendessen!« Seine Laune war gestiegen.
Lombard blätterte in einer Ausgabe des Punch, die er zwischen anderen Zeitschriften auf einem Beistelltisch an der Wand entdeckt hatte. Rogers machte mit dem Tablett die Runde. Der Kaffee war hervorragend, tiefschwarz und sehr heiß. Alle hatten gut gegessen, und jetzt waren sie zufrieden mit sich und im Leben. Die Uhrzeiger standen auf 9:20. Im Salon breitete sich Schweigen aus, ein sattes, behagliches Schweigen, das plötzlich von einer Stimme zerrissen wurde, ohne jede Vorwarnung, nicht menschlich, durchdringend.
»Meine Damen und Herren, ich bitte um Ruhe!«
Alle fuhren erschreckt zusammen und sahen sich irritiert um. Sie betrachteten erst einander und dann die Wände. Wer hatte da gesprochen? Die Stimme ertönte abermals, hoch und klar.
Ihnen werden die folgenden Verbrechen zur Last gelegt. Edward George Armstrong. Sie haben am 14. März 1925 den Tod von Louisa Mary Cleese verursacht. Emily Carolyn Brent. Sie sind verantwortlich für den Tod von Beatrice Taylor am 5. November 1931. William Henry Blore. Sie haben am 10. Oktober 1928 den Tod von James Stephen Lander herbeigeführt. Vera Elizabeth Claythorne. Am 11. August 1935 haben sie Cyril Ogilvie Hamilton getötet. Philip Lombard. Im Februar 1932 haben sie den Tod von 21 Bewohnern eines ostafrikanischen Dorfes verschuldet. John Gordon MacArthur. Am 4. Januar 1917 haben sie Arthur Richmond, den Liebhaber ihrer Frau, in den Tod geschickt. Anthony James Marston. Am 14. November des vergangenen Jahres haben sie John und Lucy Combs ermordet. Thomas und Ethel Rogers. Am 6. Mai 1929 haben sie den Tod von Jennifer Brady herbeigeführt. Lawrence John Wargrave. Am 10. Juni 1930 haben sie sich des Mordes an Edward Seaton schuldig gemacht. Angeklagte. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung vorzubringen?